Fabian Esrich hatte einen Traumjob bei Google, als er beschloss, den Sprung ins Ungewisse zu wagen. Die unternehmerische Freiheit lockte ihn zu sehr. Seine Beratungsagentur PeakPilot baute er mit seinem Co-Gründer Steffen Obert während der Corona-Pandemie auf, was bedeutete die ersten 6 Monate kein Einkommen. Inzwischen haben die beiden die Strategieberatung Ace Makers gegründet und arbeiten zu 100% remote. Im Interview macht uns Fabian Mut, den Schritt ins Ungewisse zu wagen, und wir lernen, wie man am besten nach vorne scheitert, bis es endlich Klick macht. Viel Spaß! Bevor es losgeht, möchte ich euch noch auf meinen wunderbaren Werbepartner aufmerksam machen. Seit 2015 ist der HR-Dienstleister Personio an vorderster Front dabei, die Personalprozesse in den Unternehmen zu revolutionieren. Mit einer All-in-One-Software hat Personio bereits mehr als 10.000 HR-Teams produktiver gemacht. Bei Personio bekommt ihr ein übersichtliches HR-Tool, mit dem ihr einfach die gesamte Employee-Journey von Recruiting bis Offboarding ganz effizient und effektiv managen könnt. Sei es die Verwaltung von BewerberInnen oder von Talenten, die Zeiterfassung oder das Schulungsmanagement. Das Beste ist, ihr könnt bis zu 60 Arbeitsstunden im Monat in euren HR-Teams einsparen. Dazu kommt zum Beispiel auch der HR-Chatbot Personio Conversations. Der unterstützt euch bei der Beantwortung von MitarbeiterInnen-Anfragen oder die Echtzeit-Lohnabrechnung Personio Payroll oder auch die Fortbildungsplattform Personio Voyage. Nahtlos integriert werden auch beliebte Tools wie Slack oder Microsoft Teams. Und das eben auch alles ganz maßgeschneidert an euren aktuellen HR-Bedürfnissen und regionalen Anforderungen. Wenn ihr also Entlastung für eure HR-Teams sucht, besucht unbedingt die Webseite www.personio.com. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Jetzt geht es aber weiter mit dem Gespräch. Ich bin heute ein bisschen aufgeregt, weil ich habe den Fabian Esrich zu Gast. Herzlich willkommen. Wir werden einiges besprechen in Richtung Karrieresprung ins, unter Anführungszeichen, Ungewisse, in die Selbstständigkeit. Und ich glaube, dass das sehr viele Menschen interessiert. Lieber Fabian, herzlich willkommen erstmal.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch und bin gespannt auf die nächsten Minuten.
Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe ja so die letzten 13, 14, 15 Jahre als Journalistin mit ganz vielen Menschen gesprochen und darunter auch vielen Gründern, Gründerinnen, Startup-Gründern. Und was mich immer am allermeisten fasziniert, ist dieses, wie machen das Leute, dass sie ihr Leben komplett verändern, ja, dass sie wirklich diesen Sprung ins Ungewisse wagen. Wir wissen ja alle, viele Menschen sind in ihren Jobs ein bisschen gefangen, fühlen sich frustriert oder ja, es dümpelt halt so dahin und man würde ja gerne mal was anderes probieren, aber im Endeffekt macht man dann doch dasselbe weiter. Oft spielt das Thema Sicherheit ja eine Rolle. Ja, und deswegen freue ich mich so, dass wir darüber sprechen, weil ich glaube, wir brauchen viel mehr mutige Menschen in der neuen Arbeitswelt. Ja, also Fabian, du hast ja eigentlich, kommst auch aus einer sehr klassischen Karriere. Ja, also man kann sagen, Top-Ausbildungen an Universitäten. Dein Berufseinstieg hat dich zu Top-Unternehmensberatungen geführt, wie Oliver Wyman oder PwC. Und du bist sogar bei Google gelandet. Das heißt eigentlich alles so gerade als Berufseinsteiger, was man sich nur wünschen kann. Ja, also rein statistisch gesehen wissen wir, dass ja auch sehr, sehr beliebte Unternehmen. Wie war denn dein Berufseinstieg und wie kamst du dann letztendlich dazu, dass du gesagt hast, na, ich schmeiß jetzt das Handtuch, das ist es nicht für mich?
Ja, sehr wichtige Frage, weil ich glaube, das kann auch nicht jeder nachvollziehen, dann den Job bei Google irgendwann zu kündigen, weil das halt von vielen auch als der Arbeitgeber schlechthin gesehen wird, als der Arbeitgeber schlechthin gesehen wird. Vielleicht eine Korrektur: PwC war tatsächlich nicht auf meiner Vita, sondern auf der Vita meines Mitgründers. Aber
genau, ja, war, also ihr seid zu zweit. Genau, der Steffen ist es.
Mhm. Genau, aber ansonsten war das korrekt. Ja, wie kam das? Ich glaube, ich habe schon früh in meinem Studium immer wieder den Gedanken gehabt, was Eigenes machen zu wollen, kleine Projekte anzustoßen, und habe dann auch irgendwie recht schnell festgestellt, nur aus dem darüber nachdenken passiert nichts. Und entsprechend war das erste Learning eigentlich, man muss aktiv werden. Und man hat dann die ersten Projekte gestartet, sehr kleine Themen, natürlich alle nicht funktioniert und noch ganz, ganz weit weg von irgendwie Geld zu verdienen. Aber das hat sich dann doch irgendwie durch die Jahre hinweg gezogen, dass immer wieder was Neues kam, mein Projekt aufgehört, dann ein paar Monate später wieder was Neues angefangen. Und das heißt, dieser Gedanke und dieses Gefühl, was Eigenes machen zu wollen, war schon früh da. Gleichzeitig hatte ich aber auch das Bedürfnis, eine gewisse Sicherheit für mich oder eine gewisse Grundlage zu schaffen, durch das Studium, durch die Beraterzeit. Und das war auch der Grund, warum ich anfänglich dann auch in die Beraterzeit gegangen bin, weil ich wusste, das ist eine zusätzliche Ausbildung, die wird mir im Zweifelsfall in Zukunft Sicherheit geben. Und da bin ich, hast du ja gerade schon angesprochen, viele Menschen haben auch den Bedarf nach Sicherheit, und dieser Bedarf nach Sicherheit sieht immer unterschiedlich aus. Es gibt Leute, die suchen die Sicherheit dann in der Großfirma. Bei mir war es die Sicherheit, zumindest mal diese initiale berufliche Ausbildung zu haben. Und andere haben dieses Bedürfnis noch weniger. Die springen schon mit Anfang 20 in die Selbstständigkeit. Ich glaube, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber diese Leidenschaft, eigene Projekte zu führen, da hat mich dann entsprechend auch recht schnell dann dazu geführt oder gebracht, in die Selbstständigkeit zu gehen.
Gab es da eine Initialzündung, oder gesagt hast, okay, ja, ich meine, das ist es jetzt einfach nicht, oder das zeigt es für mich, so geht es nicht weiter. Also ist es so ein bisschen aus dem Schmerz geboren dann, oder hat es sich einfach gut ergeben? Oder was war denn da bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, so, jetzt mache ich es einfach?
Ich glaube nicht, dass es diesen Punkt gab. Ich habe, wie gerade schon erwähnt, ne, das ist was sich über die Zeit entwickelt hat, und man hat immer von Projekt zu Projekt gelernt, und auch die Leidenschaft wurde immer mehr angefeuert mit jedem weiteren Projekt. Und ich habe mit jedem weiteren kleinen Projekt gemerkt, dass mir das mehr Spaß macht als das Angestellten-Dasein. Ich bin dann aus der Beratung raus in eine Freiberuflichkeit, also zwischen Beratung und Google, wo ich wusste, dass es einen Markt gibt. Und die Freiberuflichkeit, ist ja nochmal so ein Zwischenschritt oder ein sanfterer Schritt in die Selbstständigkeit im Vergleich zu, ich baue mir meine eigene Firma auf.
Ja, gerade als Berater ist es ja, glaube ich, ganz naheliegend, dass man das mal
genau macht. Genau. Und entsprechend war das ein softerer Einstieg, bevor ich dann nochmal zu Google gegangen bin. Ja, aber auch nicht unbedingt einfach, weil man ist dann raus aus dem Job, und in der ersten Woche hat man erstmal keinen Anruf von einem Projekt, und man weiß erstmal nicht, was man macht, und seine alten Kollegen, die arbeiten plötzlich unter der Woche, und man sitzt zu Hause und weiß nicht wirklich, was zu machen ist. Daher gab es da natürlich schon Herausforderungen, aber das war so der erste wirkliche Touchpoint dann mit der Selbstständigkeit. Und dann ging es eben nochmal zu Google, und da habe ich aber recht schnell gemerkt, dass ich nicht auf mich gehört habe, sondern also auf mich persönlich, auf meinen Bauch gehört habe, sondern dass die Chance auch nochmal ergreifen wollte, weil ich vor Ort war in Dublin. Aber ja, ich glaube, da hat mich die Marke auch nochmal ein bisschen gezogen, muss ich ehrlicherweise zugeben. Was hier, glaube ich, auch nicht verkehrt ist, ja, aber wie gesagt, im Job dann selbst recht schnell gemerkt, dass das nicht das ist, wofür ich brenne. Und entsprechend habe ich da auch recht schnell dann die Reißleine für mich gezogen, habe für mich gesagt, gut, ich muss meine Entscheidung treffen in meinem Leben, ich muss meinen Weg gehen, und jetzt habe ich 40 Jahre lang Zeit, mein Geld zu verdienen. Wir werden nach 40 Jahren sehen, was dabei rumkommt, aber ich möchte mir am Ende eben nicht vorwerfen, dass ich es nicht versucht habe, und entsprechend bin ich gesprungen ins kalte Wasser.
Ja, ich meine, das ist ja schon besonders, weil ich finde, also man sieht so auch so ein bisschen statistisch, oder wenn man mit Leuten redet, so meistens so um die 40, 45 will man es dann nochmal wissen. Also gerade auch so Menschen, die klassische Karrieren gemacht haben, Führungskräfte, Manager, Managerinnen geworden sind, merken dann mit dem Alter, okay, jetzt ist so quasi so der unter Anführungszeichen letzte Zeitpunkt, wo ich nochmal vielleicht durchstarten kann mit dem, was ich wirklich, wirklich will, oder mit dem, was mich noch reizt, ja, wenn ich schon vieles erreicht habe. Und du bist ja noch sehr jung, das heißt, du hättest dir noch ein bisschen Zeit lassen können damit und bei Google noch alles rausholen können, aber doch hat es dich gerufen, ja. Und ich glaube, ich möchte mehr ein bisschen eintauchen in dieses Bauchgefühl oder dieses sich selber treu sein, ja, weil ich glaube, dass nicht jeder so drauf hört. Und das finde ich sehr schade. Ja, also
Ja,
wie.
ja. Schau her. Zwischen 25 und 60, 65 verbringst du ein Drittel deiner Lebenszeit auf der Arbeit. Vielleicht manche
Wenn
sogar
man
ein
das
bisschen
Schlafen
mehr.
wegrechnet, dann bleibt in mir so wahnsinnig viel übrig.
Du verbringst noch einmal ein Drittel zum Schlafen und dann hast du
Genau.
noch mal ein Drittel Freizeit und Familie.
Mhm.
Für mich ist es einfach unabdingbar, dass ich diese, also 33%, das ist sehr, sehr viel Lebenszeit, dass ich diese Zeit mit etwas verbringe, wo ich Lust spüre, wo ich Motivation spüre, wo ich Energie spüre. Ich finde einfach, das Leben ist kurz. Und ich möchte aus dem Leben das Beste für mich rausholen. Ich möchte die Sachen, die ich mache, mit einer inneren Energie machen. Unabhängig von den finanziellen Thematiken. Also ich habe in einem Angestelltenverhältnis oder beziehungsweise in der Freiberuflichkeit mehr verdient, als ich heute als ich jetzt verdiene, meine Firmen zu führen. Aber ich habe viel, viel mehr Spaß daran, meine Firmen zu führen. Und jeden Morgen freue ich mich drauf, wieder arbeiten zu können. Jeden Sonntag freue ich mich auf Montag. Ja, ich freue mich auch auf den Freitag, weil ich dann die zweiten 30% Familie und persönliche Freizeit ausnutzen kann, ausleben kann. Das ist für mich auch wichtig und genauso wichtig, ne? Aber ich finde es einfach schade, wenn man die Arbeit nur als Arbeit sieht. Ich glaube, man hat gewonnen, wenn man es schafft, eine Arbeit zu haben, die man eher als Hobby sehen kann. Natürlich ist das jetzt für mich nicht das gleiche, wie wenn ich jetzt Sport machen würde. Ich bin sportbegeistert, ja. Oder andere haben ein anderes Hobby. Aber es ist trotzdem was mich jeden Morgen antreibt, aus dem Bett aufzustehen und den Laptop aufzumachen. Und das finde ich persönlich halt ganz, ganz wichtig für mein Leben, dass ich was habe, wofür ich brenne. Und das habe ich eben in der Selbstständigkeit gefunden.
Ich frage mich dann immer, weil Menschen wie du oder wie ich auch, ich bin ja auch selbstständig, ich bin ja auch raus nach 10 Jahren Anstellung aus ähnlichen Gründen, da ist die Antwort dann oft Selbstständigkeit, ja. Aber die Frage ist ja, Unternehmen brauchen ja gute Leute. Unternehmen brauchen Leute wie dich und vielleicht auch wie mich, ja, die motiviert sind, die für etwas brennen, die was umsetzen wollen, die vielleicht auch Projekte initiieren wollen. Immer mehr, ja. Und da frage ich mich, wenn sie dann alle selbstständig machen, die für etwas brennen, was bleibt denn dann noch übrig?
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, es gibt auch, also wenn sich wirklich alle selbstständig machen, die für was brennen und die Drive haben, dann hätten wir, glaube ich, ein Problem. Aber ich glaube, es gibt auch ganz, ganz viele, die einen Drive haben und nicht das Bedürfnis haben, sich selbstständig zu machen. Beispiel, einen guten Freund von mir, auch aus Beraterkarriere gemacht, jetzt kurz davor bei Check24 Geschäftsführer zu werden, macht dort Karriere. Also hat den Drive. Super smarter Mensch, aber hat halt aktuell noch nicht das Bedürfnis, in die Selbstständigkeit zu springen. Hat vielleicht auch Schwierigkeiten, sich vorzustellen, nicht zu wissen, was das Einkommen der nächsten Monat ist. Ne? Das ist halt so in der Selbstständigkeit, man weiß es ja nicht immer. Und da sind schon noch ein paar Faktoren, die auch viele Menschen, glaube ich, nicht unbedingt oder wo viele Menschen nicht danach streben, also die in der
Ja,
Selbstständigkeit,
darüber werden wir
die
auch
aber
noch sprechen.
trotzdem.
Das ist natürlich ein großer Punkt, ja, diese Ungewissheit.
Genau, die aber trotzdem einen Drive haben. Also ich glaube, das gibt es schon auch und daher bin ich guter Dinge, dass es noch genügend Leute auch mit Drive in den Firmen gibt,
Ja.
die dann die
Ja,
Firmen
also
vorantreiben können.
das möchte ich eben auch betonen. Also es gibt ja natürlich auch tolle Firmen, wo man sich verwirklichen kann, wo man sich einbringen kann, wo man auch ganz viel vorantreiben kann in unterschiedlichen Positionen. Und es wirkt dann halt manchmal so, ja, diese die Menschen, die es geschafft haben oder die ihre Leidenschaft leben, sind dann die, die sich selbstständig machen. Es muss ja auch nicht so sein. Und ich glaube, dass Unternehmen und Arbeitgeber da auch noch viel Potenzial vielleicht auch haben oder auch schon noch viel tun, damit solche Menschen, die einen Drive haben, sich auch gut aufgehoben fühlen. Ja, jedenfalls. Der Punkt, wo du gesagt hast, du machst dich selbstständig und diese Ungewissheit, das ist ja trotzdem, wie du sagst, auch noch ein Punkt, der viele zurückhält oder zurückschreckt, ja, dieses Nichtwissen, was man nächstes Monat verdient oder kann ich mir in 5 Monaten noch meine Miete leisten, kann ich meinen Lebensstandard halten, wie komme ich an den nächsten Kunden, welche Angebote mache ich jetzt wirklich? Also es kommen da ja unglaublich viele Fragen auf einen zu am Anfang. die Positionierung, die Branche, was auch immer, Zielgruppe, ja. Also ich meine, das sind ja unglaublich viele Dinge. Wie bist du denn da herangegangen? Du hast ja, wie gesagt, mit Steffen gemeinsam dann auch insgesamt jetzt, glaube ich, schon das dritte Unternehmen gegründet. Ja, vielleicht stellen
genau,
wir da
genau. Sehr, sehr wichtige Frage. Ich habe es versucht, schon ein bisschen anzuteasern. Ich bin nicht derjenige, der von 100 auf 0 ins kalte Wasser springt, sondern ich war immer derjenige, der versucht hat, parallel ein paar Themen voranzutreiben. Und so war es jetzt auch in den jetzigen oder in den Projekten mit Steffen, ne? Wir haben parallel zu den Jobs Projekte gestartet, Dinge gesucht, die uns Spaß machen, Dinge gesucht, die vielleicht funktionieren. Haben auch wie Projekte aufgehört. Klar, manche haben nicht funktioniert, manche haben uns keinen Spaß gemacht, manche haben funktioniert, aber wir haben keine Leidenschaft gehabt, haben wir auch gestoppt. Und ab einem gewissen Punkt haben wir halt ein Modell gefunden, das uns, wo wir gesehen haben, es kann uns finanzieren und es trifft unsere Leidenschaft. Und das war dann der Punkt, wo wir tatsächlich auch gesprungen sind. Und das war jetzt auch kein sanfter Sprung, also auch wenn es jetzt vielleicht so anhört, aber Steffen hat auch seinen festen Job bei PwC gekündigt. Da hatten wir gerade mal einen Kunden, da haben wir noch nicht von leben können.
Wow, ja.
Und
das ist schon ziemlich das kalte Wasser dann natürlich.
Das ist das kalte Wasser, aber wir hatten zumindest ein Gefühl dafür, dass das, was wir gerade angestoßen haben, funktionieren kann. Und wir haben uns halt gesagt, wir nehmen uns eine gewisse Zeit oder planen eine gewisse Zeit ein, die wir uns geben, um es zum Erfolg zu bringen. Und wenn nicht, und das ist auch immer ein sehr, sehr wichtiger Punkt, das ist ein Learning, das ich von meiner Frau oft mitkriege und gelernt habe. Bei solchen Themen immer drüber nachdenken, what's the worst case? Wenn dieses Projekt nicht funktioniert hätte und Steffen den Job gekündigt hätte, ja, dann hätte er ein halbes Jahr später, ein Jahr später, wenn der Zeitpunkt reif gewesen wäre, wieder woanders einen Job gekriegt und hätte, wäre eine Erfahrung reicher und vermutlich auch für den neuen Arbeitgeber mit einer Erfahrung gestartet, die kaum ein anderer Mitarbeiter mitgenommen hat. Und ja, dieser Gedanke an das Worst Case in dem Fall, wäre der Worst Case gar nicht so schlimm gewesen. Und in den meisten Fällen, wenn man über den Worst Case nachdenkt, ist er gar nicht so schlimm. Ja? Und das hilft einfach immer wieder bei so schwierigen Entscheidungen, auch schwierigen Entscheidungen, auch die Themen zu relativieren.
Ich glaube, was wir oft auch vergessen, ist die eigene Weiterentwicklung, die das ja bedeutet. Egal, was man macht, wenn man etwas Neues probiert oder einen neuen Weg geht, man wird ja immer klüger und reifer aus der Sache rausgehen. Und das kann einerseits einem selber etwas bringen, aber auch anderen Leuten und auch dem neuen Arbeitgeber oder neuen Kunden. Das ist, glaube ich, nur die Frage, wie man das auch kommuniziert. Und ich glaube, das vergessen wir oft auch, dass es geht ja darum, das Leben ist ja quasi Weiterentwicklung und es kann ja eigentlich nur gut werden. Und auch wenn es nicht gut wird, wird es trotzdem irgendwie gut.
Ja, genau, selbst wenn es nicht klappt, viele sehen das als gescheitert oder Fail Story und was andere Leute wiederum als schlecht sehen. Aber als Arbeitgeber jetzt, im jetzigen Fall, würde eine Fail-Story cooler finden als jemanden, der jetzt sein Leben lang nur angestellt war. Ja, weil ich weiß, diese Person nimmt Risiken, die hat gewisse Erfahrungen gemacht und das kann auch wieder Attraktivität mit sich bringen. Ich glaube, das Thema Weiterentwicklung ist ein ganz wichtiges und auch da habe ich mal ein dumpfes Gefühl im Bauch gehabt, als ich den Sprung gemacht habe und habe mittlerweile festgestellt, dass es sehr, sehr positiv ist. Wovon spreche ich? Als ich aus der Festanstellung rausgegangen bin, gerade aus der Beratung raus, habe ich gemerkt, oh Mist, jetzt habe ich hier niemanden mehr, der sich um meine Karriere kümmert, der sich um meine Weiterentwicklung kümmert, der schaut, dass ich mich weiterentwickle, dass ich Dinge lerne, dass ich die Karriereleiter weiter steige.
Mhm.
Und das hat mich ein bisschen beunruhigt, weil ich gemerkt habe, ich stehe alleine da. Mittlerweile denke ich mir aber, ich habe in den letzten Jahren so viele Dinge gelernt, ohne spezifisch jetzt jemanden gehabt zu haben, der mich weiterzieht oder gewisse Trainings zu machen. Ich habe so viele Dinge gelernt, die hätte ich im festangestellten Verhältnis nie gelernt.
Mhm.
Sei es proaktiv Sales zu machen, Akquise zu machen. Das ist ein Skill. Learning by doing, das ist ein Skill, der dir dein Leben lang immer helfen wird. Egal, was ich in meinem Leben jetzt machen werde an Projekten, ich habe ein Gefühl dafür, wie ich akquirieren kann. Was für jedes Unternehmen essentiell ist. Ja? Sei es aber auch mal, sich mit unangenehmen Themen auseinanderzusetzen, auch mal mit rechtlichen Themen, wenn mal was in der Zusammenarbeit nicht funktioniert. Ja, wenn mal was mit einem Mitarbeiter nicht funktioniert. Ja, auch da hatten wir schon rechtliche Themen. Das sind für mich auch Life-Learnings. Und das sind alles Erfahrungen, die hätte ich nie in einem festangestellten Verhältnis gemacht. Und daher glaube ich, dass die Weiterentwicklung in einer ganz anderen Art und Weise sich schon, schon zeigt. Ne?
Ich finde es auch spannend, weil ich glaube, also ich war ja in einer Anstellung und mir wurde immer so attestiert, auch von meiner damaligen Chefin. Ich bin ja so die typische Angestellte, die so brav und fleißig abarbeitet, ja, aber halt selbstständig, das würde halt nicht so passen. Und bin aber drauf gekommen, in der Selbstständigkeit bin ich viel kreativer, viel offener. Ich bin überhaupt nicht der Typ für strikte Planungen, sondern eher intuitiv, impulsiv. Das kann gut sein, kann manchmal auch nicht so gut sein. Aber ich habe mich nochmal komplett neu kennengelernt. War das bei dir auch so? Also das auch von deiner eigenen, ja, also die eigene Selbstsicht, das Selbstkonzept, dass sich das auch noch einmal quasi ein bisschen verändert hat?
Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, es hat sich eher bestätigt.
Ja.
Ich hatte, wie gesagt, ich hatte auch in einem festangestellten Verhältnis immer den Drive irgendwie oder in mir das Bedürfnis.
Ja, ich habe sie eher unterdrückt.
Dinge selbst anzugehen. Und durch die Selbstständigkeit hat sich das auf jeden Fall bestätigt, dass das für mich persönlich der richtige Schritt war, auch in der Art und Weise. Ich profitiere natürlich von den Learnings, die ich aus der Beratung gezogen habe. Dort lernt man natürlich sehr, sehr viel darüber, was es bedeutet, strukturiert zu arbeiten. Und ja, das hilft mir heute natürlich schon und das kann ich schon integrieren. Also es wäre die Bestätigung im Vergleich zu jetzt die komplette
neue Sache. Ja, aber so quasi die Tore haben sich dann geöffnet und du konntest dann noch mehr von dem auch einbringen. Du hast ja das Stichwort Akquise auch gegeben. Ihr habt ja dann, im September 2020 offiziell CDO gegründet, eine Agentur für Neukundenakquise und Personal Branding. Das sind ja auch Themen, die, glaube ich, jeden Selbstständigen so auch umtreiben. Jetzt ist meine Frage, das war ja gerade mitten im ärgsten Corona, in der ärgsten Corona-Phase. Wie habt ihr denn das gemacht?
Schau her, es gibt immer Hürden, es gibt immer Gründe, Dinge nicht zu tun. Es gibt immer Gründe, vor etwas Angst zu haben oder sich zu überlegen, aus dem und dem Grund funktioniert es nicht. Am Ende muss man springen, die Hände müssen dreckig werden, die Türklinken müssen geputzt werden und dann entscheidet der Markt, ob das, was man macht, von Interesse ist oder nicht. Ich habe ehrlicherweise nicht groß drüber nachgedacht. Wir haben Dinge ausprobiert. Das sei jetzt Corona war zu dieser Zeit oder Covid für ein paar Jahre. War jetzt überhaupt nicht Teil unserer Kommunikation. Wir haben es gemacht. Der Markt hat darauf reagiert und wir sind den Weg weitergegangen. Und ich hatte gestern ein Gespräch, weil es ein ganz wichtiger Punkt ist, den man, glaube ich, im Angestelltenverhältnis, vielleicht auch insbesondere in größeren Firmen, lernt Perfektionismus. Ja? Ich hatte gestern ein Gespräch, ich hatte vor einigen Monaten ein Gespräch mit einem Interessenten bei uns, der sich selbstständig gemacht hat gerade und die haben beide so diesen Drang, ich muss alles perfekt machen. Mhm. Ja, wenn ich jetzt jemanden anschreibe in der Akquise, ich muss perfekt sein. Meine Website, die ist noch nicht 100% perfekt, ich fühle mich noch nicht, ich muss perfekt sein. Meine Antwort ist, nichts muss perfekt sein, wenn du selbstständig bist. 80-20-Regel, lieber etwas 80% fertig haben, rausgehen und mit der Zeit optimieren, als zu viel Zeit verlieren, alles zu perfektionieren. Unternehmertum ist kein Perfektionismus. Ja. Angestelltenverhältnis, dort wird das in größeren Firmen, so wie ich es kennengelernt habe, wird es oftmals, glaube ich, gelernt, dass man doch nochmal die E-Mail doppelt überprüft und sicherstellt.
Und auch belohnt möglicherweise, gell?
Ebenfalls also, auch belohnt. Und das passt einfach nicht zusammen. Und das ist das erste Learning, was ich den beiden da mitgebe.
Also einfach mal machen und gut machen, aber rausgehen.
Warum? Weil das, was ich mir vorher überlege, wie es funktionieren könnte, in meinem Bauchgefühl, nach meiner Idee, ich bin nicht derjenige, der entscheidet, ob es funktioniert oder nicht. Der Markt entscheidet, ob es funktioniert oder nicht. Klar brauche ich einen Plan, aber ich muss den nicht bis zum Ende durchdeklinieren, weil am Ende kommt es eh anders, wie man sich denkt. Ja, und nur wer testet, nur wer rausgeht in den Markt, nur wer aktiv wird, kriegt ein Feedback vom Markt. Und viele Dinge funktionieren nicht. Ja, wir haben Beispiel, wir haben Google Ads Kampagne versucht aufzusetzen letztes Jahr. Haben da gutes Geld investiert. Nichts bei rumgekommen. Hat nicht funktioniert für uns. Ja, aber hätte ich es nicht probiert, hätte ich es nicht gewusst.
Ja.
Ja, und davor, natürlich hatte ich die Idee, dass es funktioniert, weil es für andere auch funktioniert. Aber für uns hat es halt nicht funktioniert. Ja, und andersrum gibt es Dinge, die stößt man an und man stellt fest, oh, da kommt eine Response. Das funktioniert. Ja, und die macht man natürlich dann weiter. Aber du wirst es nur rausfinden, wenn du es ausprobierst.
Also ein bisschen ist es ja auch schon, also nicht ganz so, aber so ein bisschen ist es ja, sich nach vorne zu irren, ja, also so mit Trial, Error und ausprobieren und evaluieren. Wie lange hat es denn gedauert oder wie lange würdest du sagen, wann ist der Punkt, wo du sagst, okay, wir lassen wieder los, ja, weil ich glaube, dieses Loslassen von Projekten, die nicht so richtig aufgehen, ist ja auch so ein Thema. Manche halten dann dran fest, weil sie auch vielleicht das als ihr Baby sehen, weil da ganz viel reingeflossen ist an Herzblut. Und dieses Aufgeben ist ja nicht so einfach immer, wenn man das selber quasi geboren hat.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ich glaube, da gibt es keine Regel. Ich glaube, also bei mir war das immer ein Bauchgefühl. Bei mir war das eine Motivationssache. Natürlich muss man auch der Wahrheit ins Auge blicken, wenn es tatsächlich eine finanzielle Thematik ist. Ja, wenn man sein Leben nicht mehr finanzieren kann damit. Aber ich glaube, dann ist es ein Bauchgefühl, oh, man muss realistisch sein. Es bringt nichts. Also ich bin Realist, ich bin kein Optimist, ich bin kein Pessimist, ich bin Realist, was das angeht. Mm. Und das hilft, glaube ich, da einfach.
Jetzt habt ihr in sehr kurzer Zeit, eigentlich in 3 Jahren, ja, gerade mal 3 Jahre, oder? Schon das dritte Unternehmen gegründet. Also Ace Makers war 2022 und ich glaube Ende 2023 dann Peak Pilot. Warum?
Ja, also genau. Also
das ist ja ganz unglaublich viel Arbeit. Also da würde meine Neuronen in meinem Gehirn schon so viel feuern, weil das sind so viele Dinge dann in der Luft, ja, so viele Bälle. Wie regelt ihr das oder wie macht ihr das?
Ja, die Neuronen feuern bei uns auch, weil es sehr, sehr schwierig ist, die Themen vor allem getrennt zu halten und nicht in diesen Situationen reinzurutschen, dass man eine Viertelstunde über das eine Thema nachdenkt und die nächsten Viertelstunde über das andere Thema.
Das war genau ich.
Ja, ja. Ich mache es für mich so, dass ich tageweise trenne. Ne? Ein Tag Thema 1, ein anderer Tag Thema 2. Mhm. Im Endeffekt hat sich das entwickelt, basierend auf der Nachfrage, die wir von unseren Kunden oder Interessenten gehört haben, wo wir einfach festgestellt haben, dass wir uns für unsere Kundschaft breit aufstellen müssen oder können, weil es eben nachgefragt wird. Und das ist natürlich immer ein angenehmer Ansatz eine angenehme Grundlage, um diesen Weg zu gehen, weil man so ein bisschen schon Marktfeedback hat. Ne? Das heißt, man weiß, das ist nachgefragt. Man muss es nur noch in Anführungszeichen aufsetzen. Das nur noch ist mit einem Zwinkern gesagt, weil das ist schon natürlich sehr, sehr viel Aufwand. Aber man hat nicht mehr das größte Risiko, nicht zu wissen, ob es überhaupt ankommt oder nicht. Und dann sind es auch opportunistische Situationen gewesen, wo wir die richtigen Personen kennengelernt haben, die auch Interesse hatten, das mitzutreiben. Wir haben uns ja auch bei Ace Makers erweitert um einen dritten Mitgründer, der in dem Bereich deutlich mehr Erfahrung hat als wir. Da geht es um das Thema Mentoring, der das schon einige Jahre macht. Ja, und das sind dann halt auch opportunistische Themen oder Situationen, wo wir dann ausgenutzt haben. Aber ja, es ist anstrengend, das ist schwierig und vor allem schwierig, die unterschiedlichen Bälle zu balancieren. Aber es am Ende hat der Tag auch trotzdem nur 24 Stunden, beziehungsweise der Arbeitstag bei mir jetzt auch beschränkt, bewusst auch beschränkt. Ich habe auch einen kleinen Sohn zu Hause, ne, deswegen gucke ich schon drauf, dass die Arbeitstage geregelt sind.
Wie viel arbeitest du so in der Woche, wenn ich fragen darf?
8 to 5. Every day.
Wow, das ist sehr diszipliniert, würde ich mal sagen.
Super. Ja, das Schau her, es kommt, ist vielleicht meinem Typ geschuldet, ne? Beratungserfahrung, viel über Struktur gelernt. Was ich aber für mich auch festgestellt habe, ist, gerade wenn man mehrere Themen gleichzeitig balanciert, ich brauche eine Struktur im Leben.
Ja, andere haben auch Struktur, aber sie haben dann eine 60-Stunden-Woche, ja, weil es heißt, ja, wenn du selbstständig bist oder wenn du ein Unternehmen leitest, ja, dann musst du so viel arbeiten, dann ist es einfach so.
Ja, aber das kommt wieder zurück so ein bisschen auf das, was ich am Anfang gesagt habe. Leben ist kurz und Leben für mich bedeutet nicht nur arbeiten. Leben für mich bedeutet arbeiten. Mhm. Leben für mich bedeutet aber auch Familie und Freizeit und im Zweifelsfall sogar mit einer höheren Priorität. Und ja, und das Thema Finanzen ist natürlich auch wichtig, dass man da einfach ja, sauber ist, ne? Oder beziehungsweise auch Sport, was für mich persönlich als Hobby relevant ist. Ne? Mhm. Und diese, im Endeffekt sind es drei, ne? Sport, Arbeit, Familie. Diese drei Säulen, das ist mein Fokus, mein persönlicher Fokus im Leben. Den habe ich mir gesetzt. Ich habe mir auch bewusst diesen gesetzt, weil ich gesagt habe, du kannst nicht auf zu viele Sachen machen. Weil wenn du jetzt anfängst, unter der Woche, ich kann unter der Woche zu abends im Fußball schauen, in eine Bar gehen. Mache ich nicht mehr. Weil das ist meine Zeit, wo ich zum Sport gehe. Ja. Mhm. Und
dieses bewusste Entscheiden finde ich schon sehr wichtig. Gerade, entschuldige, dass ich unterbreche, aber dieses bewusste Entscheiden, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Was mache ich mit meiner Zeit? Und wie organisiere ich das so, dass das alles integriert wird? Ja? Diesen Punkt finde ich sehr, sehr wichtig, weil wir sprechen ja oft von Entgrenzung in der Arbeitswelt. Ja? Also das, ob selbstständig oder nicht, dass wir einfach nicht mehr aufhören können zu arbeiten oder den Punkt nicht finden und dann auch unproduktiv werden, aber trotzdem ewig lang am Laptop oder am Computer sitzen. Ja? Ja. Also das
bin ich nicht der Freund von. Es gibt ganz viele, ne? Und das ist auch eine persönliche Sache. Es gibt ganz viele Unternehmer, die arbeiten deutlich mehr und viele würden auch sagen, von 8 to 5, was kein Unternehmen aufbauen können, groß, ist auch völlig in Ordnung. Für mich persönlich ist es wichtig, diese drei Elemente zu balancieren. Und entsprechend ist bei mir um 5 arbeitstechnisch mit der Laptop erstmal zugeklappt. Natürlich kann sein, wenn dann Sport vorbei ist, dass ich am Abend nochmal eine Stunde mache, E-Mails sauber, glatt ziehe, etc. Oder auch am Morgen, wenn ich früh, ich bringe meinen Sohn jeden Morgen in die Kita. Wenn ich früher natürlich zurück bin, fange ich früher an. Aber im Endeffekt ist es die Struktur, um diese drei Elemente unter Dach und Fach zu bringen. Weil wenn ich diese Struktur nicht hätte, wenn ich keine klare Deadline hätte, weiß ich, dass die anderen zwei Elemente darunter leiden. Meine Familie oder mein Sport. Und das möchte ich nicht. Und das kommuniziere ich auch zu meinem Team. Auch zu Kunden. Wenn der Kunde sagt, können wir um 6 sprechen, sage ich nee. Wenn mein Mitgründer sagt, können wir um 6 sprechen, sage ich nee. Geht halt nicht.
Finde ich super, weil diese eigenen Grenzen zu setzen und vorzugeben auch anderen, auch wenn man sagen könnte, ja, aber der Kunde braucht das, ist ein wichtiger Kunde und das geht doch nicht. Und das finde ich super.
Dann kriegt das übermorgen. Ja,
also, und es funktioniert ja trotzdem. Oder gerade erst dadurch.
Es ist auch ein Learning, was ich gemacht habe. In der Beratung ging das nie. Da hieß es teilweise abends um 8. Der Kunde braucht das morgen um 9, also arbeite mal bitte bis um 11, um das noch fertig zu machen. Interessiert kein Mensch. Also jetzt, aus meiner Sicht, Brille jetzt mit meinen Themen, die ich habe, ob der Kunde das morgen um 9 hat, übermorgen um 9 oder in 3 Tagen. Ich habe seltenst so spontan eine Deadline, ich habe nie so spontan eine Deadline bekommen, dass ich jetzt unbedingt bis abends um 11 arbeiten musste. Da gibt es sie aber nicht. Weil die meisten Situationen, da weiß der Gegenüber, ich kann jetzt nicht erwarten, dass ich das um nachmittags um 8 oder um nachmittags um 6 oder abends um 6 einschiebe und morgen um 9 habe. Ist halt nicht realistisch.
Mhm. Ja, und die meisten Dinge passieren dann ja dann doch nicht ganz so. Auch wenn man oft so tut, als ob. Ja, du hast auch angesprochen, die Arbeit. Wie du arbeitest, da würde mich auch noch interessieren, ihr arbeitet ja auch zu 100% remote. Wie viele Mitarbeiter seid ihr denn? Ich glaube, so um die 30 gerade in
um die 20. CDO? Um die 20 sind es. Ja, fully remote. War das unser Ziel von Anfang an, weil wir einfach Freiheit denken und leben und einfach unabhängig sein wollen von einem Arbeitsort, von einem Büro. Zeitgleich war es aber auch notgedrungen, denn Steffen lebt in München, ich lebe in Kopenhagen. Das hat es schon mal ein bisschen schwierig gemacht.
Ein bisschen mit weiter dem
Büro.
Weg.
Genau. Und entsprechend haben wir das von Anfang an so gelebt. klar, mit allen Vor- und Nachteilen, die es mit sich bringt, aber das ist nichts, was wir in Zukunft ändern möchten. Im Gegenteil, wie gesagt, wir lieben diese Freiheit, die es mit sich bringt. Ich glaube, auch in der heutigen Gesellschaft sollte das möglich sein mit Arbeit, mit den Jobs, die am Computer stattfinden, dass sie eben nicht mehr nur im Büro stattfinden. Klar, man hat gewisse Nachteile, man sieht das Team nicht jeden Tag, man baut vielleicht nicht die gleiche Beziehung auf, wie man es machen würde, wenn man sich tagtäglich sehen würde. Aber das muss man eben entsprechend ein bisschen anders kompensieren mit Team-Events, wo man das Team dann einmal zusammenbringt.
Macht ihr das öfter, so regelmäßig? Oder?
Wir schauen es, dass wir es zweimal im Jahr hinkriegen. Mhm. Waren jetzt gerade in Kopenhagen im Dezember. Im Sommer waren wir am Bodensee, um da einfach eine kleine, ein paar Tage Sessions zu haben, wo wir zusammenarbeiten. Wo wir aber auch dann ein paar Events, Team-Events haben, um einfach dieses Zusammenhaltsgefühl, das Wir-Gefühl und die persönliche Beziehung aus zu stärken auch.
So, wir kommen zum Ende. Die Zeit rennt nur so dahin, sehe ich gerade. Ja, könnte noch ewig noch mit dir sprechen. Vielleicht. Was mich noch interessieren wird, so, was würdest du denn gerne Leuten mitgeben, die so in deiner früheren Position waren, also die überlegen, sich selbstständig zu machen, die auch gerne eigene Projekte anstoßen oder anstoßen würden, aber sich dann noch nicht ganz so rübertrauen? Vielleicht hast du so 2, 3 Tipps.
Ja, ich glaube, der Kernpunkt, den ich da eigentlich immer mitgebe, wenn du die Motivation hast, den Drive hast, dann teste den Markt einfach mal parallel zum Job. Werd einfach mal aktiv. Probier mal dein Projekt voranzutreiben. Und wenn es am Anfang nur ein Businessplan ist, probier mit Menschen zu sprechen. Es hängt natürlich auch sehr, sehr stark von dem Projekt dann ab, was du bauen möchtest. Ne? Wenn du jetzt natürlich ein neues Facebook aufbauen möchtest, ist es schwierig, das parallel zu machen zu einem Beraterjob, wo du wahrscheinlich bis abends um 11 arbeitest. Das ist mir schon bewusst. Aber dieses Aktivwerden ist das A und O. Ja? Und du wirst ein Gefühl für entwickeln, ist das was dir Spaß macht, wo du Feuer für hast, ja. Wenn du abends keinen Bock hast, daran zu arbeiten, dann ist es nichts, wofür du brennst, ja. Diese Prioritäten zu setzen, das ist, glaube ich, das A und O. Aktiv werden, bevor man ohne irgendeine Idee ins kalte Wasser springt, immer erstmal parallel zum Job aktiv werden und testen, wie das voran ist. Wenn es dir Spaß macht, dann machst du das auch am Wochenende. Mhm. Ja, wenn du dafür Feuer hast. Dann wirst du das nicht als Arbeit ansehen. Ich habe ein kleines Beispiel noch, gute Freundin, meine Mama, die ist Sekretärin in der Schule, die startet jetzt mit, ja, in der Generation ein eigenes Yoga-Studio zu Hause aufzumachen, ganz langsam, Schritt für Schritt, eine Yoga-Ausbildung gemacht, hat ein Yoga-Studio eingerichtet, am Anfang mit einem Kurs die Woche, also einfach mal zu schauen, macht mir das Spaß, ist das was, ja. Höchstwahrscheinlich kommt bald der zweite Kurs dazu. Und das sind so Beispiele. Wow. Sie wird aktiv, sie treibt das voran und das finde ich so faszinierend an Menschen, dass sie, egal wie alt sie sind, wenn du diesen Skill hast oder wenn du diesen Drive hast, das finde ich faszinierend.
Und dann wird es auch niemals langweilig im Leben oder frustrierend, weil man kann immer etwas tun. Und der Meinung bin ich eben auch, wie du sagst, so einfach mal ausprobieren im Kleinen. Ne? Das kann ein ganz kleines Projekt sein, das man nebenbei mal aufzieht, so als Hobby oder testet. Also man muss, wichtig ist einfach mal was zu tun und den Stein ins Rollen zu bringen. Genau. Vielen Dank, lieber Fabian. Ja, vielleicht machen wir wirklich noch einmal einen zweiten Teil, wo wir noch mal tiefer reingehen, weil es ist einfach sehr inspirierend, mit Menschen wie dir auch zu sprechen und motivierend. Und ich glaube, meine Hörer, Hörerinnen sind da auch sehr ermutigt jetzt, da vielleicht auch mal über Möglichkeiten, neue Wege nachzudenken in ihrer Karriere. Fabian, vielen Dank fürs Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, sehr, sehr, sehr gerne und kann ich nur zurückgeben und auch an die Hörer und Hörerinnen, wenn sie Interesse haben, auch ein bisschen mehr zu erfahren, können sie natürlich gerne auf mich zukommen.
Ja, wir werden auch die Links in den Shownotes verlinken zu euren Unternehmen, euren dreien.
Dankeschön. Vielen Dank für die Zeit.